Das ist bestimmt auch irgendwie ganz interessant, irgendwie. Aber für diese Predigtreihe würde ich dich bitten, dass du mal bei dir bleibst und nicht über die anderen nachdenkst. Das ist jetzt völlig wertneutral. Irgendwas wackelt hier, egal. Das ist jetzt völlig wertneutral irgendwie so, und es ist nur ganz zufällig nach der Predigt gestern, dass ich das jetzt sage. Ne? Also, meine erste Predigt hat gesagt, du bist wertvoll. Und da ist es vielleicht wirklich wichtig zu wissen, jeder Mensch ist wertvoll. Es hat erstmal mit Christsein nichts zu tun, wirklich nichts zu tun. Es hat nichts zu tun mit deiner Nachfolge. Es ist Gott zu begegnen, hilft vielleicht, diese ganze Wahrheit zu verstehen, aber die Wahrheit ist trotzdem eine Wahrheit. Das Zweite ist, wir sind verlorene Sünder. Und das geht so tief, dass das alles durchzieht. Wir sündigen nicht nur, wir sind Sünder. Das ist so tief, wesensverwachsen mit uns, das kriegen wir nicht abgearbeitet. Mit keinem, welchen Streckübungen auch immer. Und das Dritte ist, dass Gott unseren Namen ruft. Und weil Gott unseren Namen ruft und weil es von ihm ausgeht, weil er derjenige ist, der uns ruft, zu einem Zeitpunkt, als wir noch nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen haben, was Gott irgendwie beeindrucken könnte, weil alles, was wir tun, auf der falschen Seite der Linie stattfindet, hat das enorme seelsorgerliche Konsequenzen. Dass ich einfach weiß, Gottes Ruf zu mir hat nichts mit meinem Verhalten zu tun. Dass Gott mich ruft, dass Gott meinen Namen ruft, hat nichts mit meinem Verhalten zu tun. Und deswegen kann ich auch durch mein Verhalten nicht verhindern, dass er mich ruft. Er will mich. Okay. Ich werde jetzt mit euch mal so eben durch die Erlösung durchreiten. Das schaffen wir in ein paar Minuten. Und diejenigen, die mich kennen und mit mir ein paar Mal was gemacht haben, die wissen, dass das eine der Bibelstellen ist, die ich mit am häufigsten in irgendwelchen Seminaren oder Einheiten verwende. Ich halte sie für die zentrale Bibelstelle beim Thema Seelsorge. Das ist Römer 6, Vers 3. Fange ich mal an und dann gehe ich weiter. Und ich muss die leider jetzt hier nach der Elberfelder Übersetzung verwenden, weil an dieser Stelle geht es so ein bisschen um Präzision. Die Elberfelder Bibel ist von Korinthenkackern übersetzt worden. Und das hat manchmal enorme Vorteile. Was die Lesbarkeit angeht, hat das Nachteile. Aber es ist eine sehr, sehr präzise Übersetzung von dem, was im griechischen Original drinsteht. Und das hat an dieser Stelle mal wirklich Sinn. Also wenn ihr anfangt, die Bibel zu lesen, nehmt ihr bitte nicht die Elberfelder, sondern nehmt ihr euch bitte eine gut lesbare Übersetzung. Wer dazu Fragen hat, kommt gerne auf mich zukommen. Okay, oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also genauso wie Christus gestorben, begraben, auferstanden, so auch wir. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Dieser letzte Vers, Vers 11, sagt uns, dass alles, was hier gesprochen wird, nicht gemeint ist auf eine irgendwann mal kommende Zukunft, sondern dieser ganze Abschnitt bezieht sich auf die Gegenwart. Das ist wichtig, weil wir manchmal die lustige Idee haben, dass im Himmel alles gut wird, was uns angeht. Aber was uns angeht, ist es von Gottes Seite so, dass er heute sagt, dass alles gut ist. Er sagt, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Es gibt, was uns angeht, ein gigantisches Problem. Es gibt eine Hinwendung Gottes zu uns. Wir sind wow, wir sind gerufen und wir stinken. Und das ist ja eine, das kann einem ja das Herz zerreißen. Das, ne, wer von euch mal durch eine richtige Ehekrise durchgegangen ist, der kennt diese komische Spannung zwischen ich liebe einen Menschen und im Moment könnte ich einfach nur schreien und schlagen. Ja, also so dieses, ne, das ganze Ding könnt ihr euch jetzt irgendwie bei Gott irgendwie mit Faktor 10 vorstellen. So, ne, also das ist einfach nochmal, das ist dasselbe Ding. Nur eben viel, viel, viel größer. Und was machen wir jetzt? Und die Lösung, die Gott gegangen ist, ist die undenkbar radikalste. Gott wird Mensch. Und in einem Akt von unfassbarer Radikalität nimmt dieser Mensch, Jesus, meinen ganzen Gestank in sich auf. Er wird zur Sünde, wie das die Bibel einmal sagt. Er wird zur Sünde, zur personifizierten Sünde. Und als diese personifizierte Sünde stirbt Gott, stirbt der vollkommene Mensch Jesus am Kreuz. Ich gehe das jetzt hier nochmal mit euch durch. Also verhältnismäßig oberflächlich, aber ich kann ein bisschen was anticken. Vers 3 sagt, wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind oder in seinen Tod getauft worden sind? Das ist eine Begrifflichkeit, die schier nicht übersetzbar ist. Also ja, das griechische Wort ist sehr umfassend. Auf seinen Tod, in seinen Tod, durch seinen Tod und so weiter. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Also in der Taufe vollziehen wir nach, dass wir mit ihm begraben worden sind, dass wir mit ihm gestorben sind und dass wir mit ihm auferstanden sind von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters. Und jetzt befinden wir uns, und ich, über all die Jahre ist mir immer kein besseres Bild eingefallen, jetzt befinden wir uns tatsächlich in einem neuen Raum. Nämlich das, was hier am Ende von Vers 4 Neuheit des Lebens genannt wird. Wir befanden uns in uns gefangen als Sünde. Und dann hat Christus uns mitgenommen in seinen Tod. Wir sind gestorben. Und als wir die Augen nach unserer Auferstehung wieder aufgemacht haben, da sah alles noch so aus wie jetzt, aber wir waren in einem anderen Raum. Wir sind in einem anderen Raum, nämlich in diesem Raum des Lebens. Wir können jetzt uns weiterhin so verhalten, wie wir uns gestern auch verhalten haben und vorgestern verhalten haben und all die Jahre gehalten haben, aber wir können jetzt auch uns ganz anders verhalten. Und in Neuheit des Lebens wandeln heißt, dass Gott jetzt vor uns steht wie ein Vater und sagt, lauf los. Ich schaffe dir einen neuen Raum. Ich schaffe dir einen neuen Raum. Der Raum des Lebens. Und dann geht er nochmal zurück und sagt, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, also wenn wir mit ihm gestorben sind, er ist nicht nur für uns gestorben, er ist mit uns gestorben, denn wenn wir mit ihm verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Denn wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Oder, dann heißt es bei mir mit so einer kleinen Fußnote, man könnte das auch übersetzen, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Tut ein Sklave immer das, was sein Herr will? Nein. Ist doch logisch. Ja? Der Herr sagt, ne, geh aufs Feld, 8 Stunden Rüben vereinzeln. Na, wenn der Besitzer das Feld verlassen hat, dann machst du zwischendurch mal kurz Pause. Und wenn du hörst, dass der Herr wieder um die Ecke kommen könnte, der dich schlagen könnte und sonst was mit dir machen könnte, dann fängst du halt wieder an, Rüben zu vereinzeln. Und du siehst zu, dass du im Laufe des Tages so viele Rüben vereinzelt hast, dass es nicht so aussieht, als wenn du zu viel Pause gemacht hast. Aber am Ende des Tages musst du Rüben vereinzeln. Du kommst da nicht raus. So ist es mit dem der Sünde dienen. Es ist nicht so, dass alles, was wir tun, falsch ist. Es ist ja nicht so, dass alles, was Menschen tun in dieser Welt, falsch ist. Überhaupt nicht. Aber wir sind Sklaven der Sünde. Wir sind so verwachsen mit der Sünde, dass was wir immer wir für Übungen machen, wir kommen aus dem ganzen Ding nicht raus. Und das Einzige, was uns aus diesem Ding rausbringt, ist, dass wir sterben. Die einzige Chance. Unsere Sünde muss sterben und weil sie so mit uns verwachsen ist, sterben wir mit unserer Sünde oder die Sünde mit uns. Ich benutze das Bild immer wieder, aber manchmal helfen solche plastischen Bilder. Also mir helfen die. Stell dir die Sünde als 5 Meter große Kampfdogge vor. Ja? Und unser Sündigen ist das Band zwischen dieser Kampfdogge und uns. Also sie hat ein Halsband, ich habe ein Halsband. Also ich könnte jetzt sagen, ich gehe mit dieser Dogge spazieren, aber sorry, im Großen und Ganzen geht diese Dogge mit uns spazieren. Und jetzt die Frage, so wie komme ich davon los? Und es gibt 3 Optionen, wie ich davon loskomme. Nämlich entweder ich erschlage die Dogge und glaub mir, die kriegen wir nicht erschlagen. Oder ich zerschneide dieses Band zwischen der Dogge und uns, aber dieses Band ist ja auch dadurch das, was ich tue. Dass ich sündige, macht mich zum Sklaven der Sünde. Also gibt es nur eine 3. Option, um voneinander loszukommen. Man muss mich erschlagen. Und das ist die Option, die Gott gewählt hat. Mich zu töten. Und weil er mich liebt, hat er einen Weg gefunden, mich zu töten, ohne dass ich sterben muss. Er ist für mich gestorben. Er ist für mich gestorben. Er ist mit mir gestorben. Ich bin in ihm gestorben. Denn wer gestorben ist, Vers 7, ist freigesprochen von der Sünde. Ne, wenn du Schulden hast, dann ist der Weg, von deinen Schulden loszukommen, zu sterben. Ja? Kein Gläubiger pfändet deinen Grabstein. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Also es gibt auch andere Wege. Also so, ne? Aber gut. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Das ist das Spannende, wenn wir durch diesen Prozess durchgegangen sind, wenn wir einmal gestorben sind, dann ist dieses Sterben ein für alle Mal passiert. Sterben kann man nur einmal. Ich kann nur einmal Sklave der Sünde werden. Und wenn ich aus diesem Sklavenverhältnis rausgestorben bin, ist es nie wieder möglich. Nie wieder möglich. Ich kann mich verhalten wie einer, der sündigt. Aber ich kann nicht mehr Sklave der Sünde werden. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Der Sünde gestorben. Merkwürdige deutsche Konstruktion. Ne? Die Sünde fordert was. Und diese Forderung der Sünde, die hat Christus mit seinem Sterben bezahlt. Was er aber lebt, lebt er Gott, so auch ihr. Und das ist ja so ein, ne, so ein kleiner fieser Satz, ne? Mal so nebenbei, so auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Also genauso wie das bei Jesus gewesen ist. Ganz einfach, ganz easy, ja? Leben, sterben, auferstehen, ne? Und jetzt lebt er in Herrlichkeit. So ist das auch bei euch, sagt Paulus. Vers 11. Und damit man das nicht so leicht wegdrücken kann, was hier steht und was hier gesagt ist, werde ich jetzt mit euch nochmal durch ein paar andere Bibelstellen durchgehen. Also, 1. Petrus. 1. Petrus 18 und 19. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Eitel, nichtig, vergeblich, sagt hier nochmal die Elberfelder, nutzlos, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das mit dem Lamm erkläre ich jetzt mal an dieser Stelle nicht, das wären jetzt nochmal 5 Minuten. Das, was Petrus sagt, ist, wir waren verkauft, Sklaven der Sünde, wir waren verkauft und jetzt kommt Gott und kauft uns frei. Und er kauft uns eben nicht frei mit Gold und Silber, er kauft uns nicht mit Schweiß und Tränen. Nicht mit unserem Schweiß, nicht mit unseren Tränen. Sondern er kauft uns mit seinem Blut. Und dass er uns kauft, sagt ja auch was über die Besitzverhältnisse. Wir sind gestorben mit Christus. Und jetzt nehme ich mal keine Bibelstellen. Wir sind abgewaschen von unserer Sünde. Denn das, was sündig an uns war und ist in Gottes Augen, das ist gestorben mit ihm. Wir könnten jetzt sagen, so wie wir über Sünde vor 2 Tagen das gesagt haben, ne, wir befinden uns irgendwo hier und da ist aber die Linie, ist jetzt das Merkwürdige, auf einmal befinden wir uns hier. Und obwohl wir sündigen und obwohl wir Dinge machen, die falsch sind in Gottes Augen, lässt er sich nicht davon mehr abkriegen, dass wir auf der richtigen Seite der Linie stehen. Das ist das Evangelium. Und es ist eine Zumutung für alles, was in unserem Hirn denken kann, für jede ethische Grundüberzeugung, die man so gelernt hat. Es ist eine Zumutung. Paulus sagt das mal, das ist ein törichtes Zeug. Die Weisheit dieser Welt kann es nicht begreifen, sagt er. Wenn du anfängst, über diese Sachen nachzudenken, dann bist du die ganze Zeit damit am Argumentieren mit Gott und sagst, es kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Und dann kommt Gott und sagt, doch, musst du glauben. Musst du akzeptieren. War meine Entscheidung. Es war meine Entscheidung allein. Ich habe dich auch nicht gefragt, bevor ich ans Kreuz gegangen bin, ob ich für dich sterben darf. Ich habe es einfach getan. Edge Badge. Wir sind gestorben mit Christus. Wir sind herausgestorben aus allen Bindungen. Das Wort Bindung kann man, ich sag mal, eng religiös verwenden und dann sind wir irgendwie beim Thema Flüche, Dämonen, sonst was. Man kann es auch ein bisschen weiter fassen. Familien, Schatten und all die anderen Dinge, die so dazugehören. Christus kommt und sagt, gestorben. 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 Man kann es beziehen auf das Thema Krankheit, wobei ich das da ungern irgendwie ansetzen würde, das sage ich nachher noch mal ein bisschen was zu. Es gibt eine Bibelstelle im Alten Testament, Jesaja 53. Jemand hat mal gesagt, das 5. Evangelium, es gibt 4 Berichte über das Leben Jesu, die nennt man Evangelien. Und dann gibt es einen Propheten 800 Jahre vor Jesus, also von uns aus gerechnet wäre das Jahr 1200. Ich weiß nicht, wer von euch sich das so vorstellen kann, wie Mitteleuropa 1200 aussah. Und da kommt ein Mann, Jesaja, und redet von Dingen, die er sieht und hört von Gott. Und er redet unglaublich viel über Jesus. Und eine dieser Passagen, Jesaja 53, eine dieser Passagen, die die Bickler auswendig lernen müssen, da heißt es, dass er geschlagen wurde, um unsere Heilung willen. Also in dieser Bibelstelle, in Jesaja 53, wird die Kreuzigung Christi und all das, was an diesem Tag der Kreuzigung passiert ist, auch bezogen auf unsere Krankheit. Und ich kenne eine Menge Leute, die auf dieser Ebene für Kranke beten, um Heilung beten, dass sie sagen, es ist einfach Teil dessen, was uns geschenkt ist durch das Kreuz, durch das Sterben Christi. Ich würde es noch ein bisschen woanders hinpacken, sage ich gleich noch was zu. Also wir sind gestorben. Wir sind begraben. Das Ding mit dem Begraben heißt, ich nehme das jetzt mal in ein anderes Bild, das wir vielleicht für uns ein bisschen vertrauter ist in unserer Sprache. Wir haben einen Totenschein. Und so ein Totenschein ist eine unglaublich praktische Sache. Ja? Wenn du mit Tempo 130 durch die Innenstadt einer fiktiven deutschen Stadt fährst, ja, und diverse Fotos bei dieser Aktion sammelst, ja, und dann ein paar Tage später freundliche Menschen vor deiner Tür stehen und dich aus dem Verkehr ziehen wollen, ja, dann kriegst du sie verhältnismäßig schnell von dieser Tür wieder weg, wenn jemand deinen Totenschein zeigt. Die Sache ist vom Tisch. Wir sind begraben mit Christus. Und jede Forderung, die gegen mich aufgestellt wird, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, jede Anklage, die gegen mich erhoben wird, alles Versagen, das gegen mich angebracht werden kann, jede Anklage, die gegen mich formuliert werden kann, mag sonst wie berechtigt sein. Und ich hoffe, dass das klar geworden ist, dass sie leider sehr, sehr berechtigt ist. Aber es wird nie zur Verhandlung kommen. Nicht zu einer Verhandlung, die zu einem Schuldspruch führen kann, denn es gibt einen Totenschein für mein Leben. Dieser Totenschein ist ausgestellt worden im Jahr 30 nach Christus in Jerusalem auf Golgatha an diesem Kreuz. Und ich kann mit diesem Totenschein durchs Leben gehen und ich kann sagen, es bleibt keine Anklage gegen mich bestehen. Keine einzige. Keine einzige. Gott wird gegen mich keine Anklage annehmen. Keine. Keine. Keine einzige. Wenn wir doof sind, dann nehmen wir die Anklage an. Dann sagen wir, ah, den Totenschein, das wäre jetzt unfair, wenn ich den jetzt einsetze. Ich weiß ja, dass ich es war. Schlagt mich. Verurteilt mich. Raubt mir meine Ewigkeit. Raubt mir meinen Frieden. Raubt mir all das, was mir wichtig und wertvoll ist. Ich habe es ja verdient. Und unsere Aufgabe als Gemeinde und unsere Aufgabe hier beim Predigen ist, dich daran zu erinnern, dass du einen Totenschein hast. Du bist begraben. Und du bist mit ihm auferstanden von den Toten. Die Kraft, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, war und ist in dir wirksam. An dieser Stelle würde ich übrigens das Gebet für Kranke eher ansiedeln. Also, was Christus von den Toten rausholt, sollte auch die Kraft haben, uns heilen zu können. Auferstanden von den Toten. Ich mute euch nochmal eine längere Passage zu. Epheser 2, auch wieder in dieser komischen Übersetzung. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, ab Vers 4. hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, das ist schön, ne? Der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Ja, Paulus ist das immer wichtig, dass wenn wir irgendwie stolpern und denken, ach, das kann er doch so nicht meinen, dann sagt das nochmal und nochmal und nochmal. Also Paulus liebt die Doofen, das ist schön. Auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, die wir in unseren Sünden tot waren, die wir in unseren Sünden gefesselt waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade, Erwählung, seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Ja, Paulus kann offensichtlich kein ordentliches Griechisch. Er schreibt hier in Vers 6, er hat uns mitsitzen lassen. Er schreibt ein Perfekt. Er sagt nicht, das wird mal passieren. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da werdet ihr im Himmel neben Christus sitzen. Nein, nein, nein. Paulus sagt, das hat er schon lange getan. Da sitzen wir jetzt. Kann sein, dass der ein oder andere von uns da auf seinem Thron rumflegelt und irgendwie nur Papierkügelchen schmeißt. Ja? Aber da sitzen wir. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Also ich übersetze das mal so ins Schnodderich Deutsche, wenn ich das hier richtig verstehe, sagt er hier in Vers 7, das alles hat Gott getan, damit er mit uns mal angeben kann. Ich zeige euch die Menschen, die ich gerettet habe. Und alle werden anerkennen müssen, ich bin ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Guckt euch die mal an. Unendlich wertvoll, Sünder durch und durch. Aber ich habe sie gerufen. Ich bin für sie gestorben. Ich habe sie mitgenommen in den Tod. Ich habe sie mit auferweckt. Ich habe sie zu meiner Rechten sitzen lassen. Gott gibt mit uns an. Wem gegenüber, keine Ahnung, aber irgendwie in den kommenden Zeitaltern. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, Geschenk von Gott. Nicht aus Werken, nicht aus Dingen, die wir gewirkt haben, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Diejenigen, die gestern hier waren, ne? Ihr merkt, wenn es um die Erlösung geht, wenn es um dieses ganze Ding geht, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass Gott etwas tut. Wir werden Gnade nie verstehen, wenn wir zu viel darüber nachdenken, was unser Ding ist. Das, was Gott uns mit der Bibel sagt, ist, dass er sagt, hey, das habe alles ich getan. Das habe alles ich getan. Das ist Gnade. Das ist die fantastische Entdeckung, die Luther irgendwann mal gemacht hat, dass er gemerkt hat, boah, ey, das kommt ja alles von Gott. Und mein Job, wenn man so will, ist zu vertrauen. Das, was wir, diese christliche Fachvokabel, glauben. Ich komme immer mehr weg davon, diese Vokabel zu verwenden. Im Griechischen ist das Wort, das wir mit Glauben übersetzen, können wir genauso auch mit Vertrauen übersetzen. Nur weil wir es in einem christlichen Kontext irgendwelche Texte haben, dann übersetzen wir es mit Glauben. Wenn wir einen Feldherrn haben, der sich vor seinen Leuten aufbaut und sagt, glaubt daran, dass ihr die Fähigkeiten habt, den Feind niederzumetzeln, verwenden wir Vertrauen. Aber es ist, genauso könnte ich da das Wort Glauben verwenden, genauso wie ich im christlichen Kontext das Wort Vertrauen verwenden kann. Es geht um Vertrauen. Es geht darum, dass Gott uns etwas zuspricht, zumutet, zutraut. Zertraut, ne? Schönes Wort. Und wir vertrauen, dass das, was Gott spricht, dass das stimmt. Wir reden zu unserem Herzen, wir lesen die Bibel, wir kauen es, damit es mehr und mehr und mehr für uns eine gefühlte Wahrheit wird und nicht nur eine Wahrheit. Ich gehe nochmal in die Passage, die Andrea mit euch jetzt die letzten Tage immer mal wieder gelesen hat, und lese mit euch jetzt nur mal Vers 20 bis 22, also Andrea im Kinderlobpreis. Kolosser 21 bis 22. Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Auch als ihr einmal weit weg von Gott, als ihr seine Feinde wart durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Durch seinen Tod hat euch Christus mit Gott versöhnt. Jetzt steht ihr ohne Sünde und ohne jeden Makel vor Gott. Wird irgendwas relativiert von dem, was ich die letzten drei Tage gesagt habe? Nein. Wir sind Sünde. Wir sind erwählt. Wir sind kostbar. Aber jetzt wird dieses ganze Ding genommen. Wir werden Feinde Gottes genannt hier in dieser Passage, ne? Feinde. Jetzt wird dieses ganze Ding genommen. Und Gott sagt hier durch Paulus im Kolosserbrief: Gott hat uns versöhnt. Er hat sich nicht mit uns hingesetzt und hat mit uns Friedensverhandlungen geführt und jetzt machst du mal das und ich mach das und dann machst du das und dann ich mach was. Und am Ende haben wir einen netten Schüleraustausch irgendwie am Ende der Schulzeit. Ne? Sondern was er gemacht hat, ist, dass er gesagt hat: Du, ich erkläre dir jetzt mal, was ich alles getan habe, um den Krieg zwischen uns komplett zu beenden. Für immer und immer und immer. Und das hat, das wird auch deutlich in dieser Bibelstelle, eine kosmologische Komponente. Versöhnt. Und das hat Auswirkungen auf Himmel und Erde. So wie unser Weggehen von Gott auch eine kosmologische Komponente hat. Dass die Sünde hineinkam und hineinkommt in die Welt. Ich werde das jetzt nicht mehr ausführen, aber schon allein aus so einer Bibelstelle wird deutlich, dass die Frage, ob ich mit Christus gehe oder nicht mit Christus gehe, offensichtlich diese Welt zutiefst in ihren Fundamenten verändert. Und jenseits der Ebene, was ich so im Konkreten tue, aber natürlich versuche ich das auch im Konkreten irgendwie umzusetzen und zu leben. Also, wir sind wertvoll. Wir sind ein Gestank. Gott will uns. Gott hat uns gerettet. Und jetzt sage ich das mal mit einem anderen Satz. Wir sind in Christus. Wir sind in Christus. Wir sind in Christus. Und wir sind noch lange nicht da angekommen, wo ich mit euch hin will. Morgen gibt es noch eine Predigt. Ich bete mit uns. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Jesus, danke für alles. Da steckt so viel drin, dass du all das getan hast, dass du Herrlichkeit des Vaters verlassen hast, um den Dreck mit uns zu teilen. Dass du gestorben bist für mich. Dass du dich hast schlagen lassen und anspucken lassen und verleugnen lassen. dass die Leute dich nackt gesehen haben und dich ausgelacht haben. Danke, dass du in die tiefste Gottesferne gestürzt bist und das alles nur für mich. Jesus, und alles, was ich tun kann, ist, dass ich dir neu sagen will, ich vertraue dir. Du bist gut. Du bist gut für mich. Du bist gut für mich gestern, heute und morgen. Amen.